Alle recht herzlich begrüßen. Ich bin heute auch schwach, weil ich 2 Wochen krank gewesen bin. Deshalb habe ich einen Stuhl hingestellt, weil so ganz kuriert ist es noch nicht. Aber ich hoffe, dass es gut funktioniert bis zum Ende. Ja, und vielen Dank für die Einladung übrigens. Vielleicht kennt jemand von euch den Philosophen Friedrich Nietzsche, habt ihr schon mal gehört? Also Friedrich Nietzsche, der war nicht nur Atheist, wie man das so nennt, er war ein entschiedener Gegner von Jesus, der Bibel und alles, was damit zu tun hat. Und wisst ihr, aus welchem Elternhaus der kommt? Pfarrer, genau. Sein Vater war evangelischer Pastor in der Nähe von Leipzig. Ich weiß nicht, was der Nietzsche alles erlebt hat. Aber jedenfalls hat er einmal einen Spruch aufgeschrieben: Die Erlösten müssten Erlöster aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben könnte. Ja, ich habe mal mit einem Studienfreund darüber gesprochen, über diesen Vers. Und dann sagte der, ob der Apostel Paulus erlöst ausgesehen hat. Nehmen wir mal an, der Apostel Paulus käme hier zur Tür herein. Und dann würden wir sagen, das ist der Apostel Paulus. Kann er zwar nicht, aber nehmen wir es mal an. Vielleicht wären wir maßlos enttäuscht. Kein Superstar, kein Superman, kein Batman. Vielleicht würden wir sagen, armer Paulus, wie siehst denn du aus? Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Darauf würde er sagen, es kann sein, dass ich armselig aussehe. Es kann sogar sein, dass ich gar nicht erlöst aussehe. Es kann sein, dass wenn Herr Nietzsche mich sehen würde, auch nicht an meinen Erlöser glauben würde, wenn er mich sieht. Aber ich wollte mit keinem Multimillionär, beziehungsweise heute haben wir ja Multimilliardären, ich wollte mit keinem Multimilliardär tauschen. Jetzt fragen wir, wie das? Und dann wird er natürlich verschwinden, weil er gar nicht hier reinkommen kann. Er wird sagen, lest meine Briefe. Da habe ich es euch aufgeschrieben, was los ist. Und wir haben ja gerade gehört aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Ich lese nur noch mal die 2 letzten Verse vor. Also er hat 3-mal zum Herrn gefleht, um Heilung und Hilfe. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich behaupte mal, dass in der gesamten Weltliteratur so ein Text nicht nochmal zu finden ist. Egal, ob du in der Antike guckst, im Mittelalter, in der Neuzeit, in der Moderne. Und deshalb ist es doch wert, dass wir uns den einmal näher ansehen. Erstens, wir gucken mal hin. Paulus hieß früher Saulus. Und er war gar nicht so arm und ärmlich und erbärmlich, wie wir das jetzt sehen würden. Er war sogar ein großer Mann. Saulus, auf Hebräisch heißt es Shaul, heißt der Erhabene. Und das war er auch. Er war ein Karrieretyp aus Tarsus gebürtig. Er sagt, ich bin ein echter Hebräer. Ich kann sogar meinen Stammbaum sagen. Das geht heute nicht mehr. Ich komme aus dem Stamm Benjamin. Das heißt, ich kann meine Ahnengalerie zurückverfolgen über viele Generationen bis zum Stamm Benjamin. Und damit bin ich auch ein Nachkomme von Israel, ein Nachkomme von Isaak, ein Nachkomme von Abraham. Also das ist schon mal was. Und ich komme aus ehrenwerter Familie. Ich habe nämlich das römische Bürgerrecht. Das hat nicht jeder. Jesus hatte kein römisches Bürgerrecht, sonst hätte er nicht gekreuzigt werden dürfen. Römisches Bürgerrecht, das ist etwas ganz Besonderes. Da konnte man sich drauf berufen. Da hatte man bestimmte Rechte, die andere nicht hatten, die kein römisches Bürgerrecht hatten. Und Paulus hat sich ja auch mehrfach auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Und dann, ich gehörte zur Partei der Pharisäer. Also die waren nicht nur so ein bisschen religiös oder spirituell, die haben es ganz ernst genommen. Die Pharisäer nehmen es mit den Geboten so genau, dass sie sagen, wir erfüllen lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Das erfinde ich nicht, das steht alles in Philipperbrief, Kapitel 3. Da steht das in Kapitel 3, Vers 6. Ja, schon vorher. Ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Und dann war er ein Schriftgelehrter. Er hat in dem damaligen Cambridge studiert, in dem Cambridge der Antike, bei Gamaliel. Das war ein Lehrer. Da haben sich die Schüler den Lehrer nicht ausgesucht, sondern der hatte so eine Autorität und ein Ansehen, dass er sich seine Schüler aussuchen durfte. Er wäre bestimmt, wenn er Karriere gemacht hätte, Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem gewesen. Und dann ja nicht zuletzt hat er gewütet gegen diesen neuen Weg. Das schreibt er auch im Philipperbrief, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Er war der Meinung, dass das mit Jesus vollkommen falsch ist und absolut ausgerottet werden muss. Also wir sehen, Paulus war ein Mann, oder Saulus, ein Mann, der stolz auf sich war. Und offenbar war er auch der Meinung, der Gott Israels muss auch stolz auf mich sein, dass er so einen Typ hat. Solche Gewinnertypen, die gibt es auch heute noch, die müssen nicht Superman heißen, aber es ist gerade, wir haben es auch vorhin im Gebet schon gesprochen, das ist ja heute in, starke Typen, Gewinnertypen, Leute, die sich durchsetzen, die keine Rücksichten nehmen. Und manchmal beneiden wir sie, ganz ehrlich. Also ich habe schon oft Leute beneidet, die auf der Überholspur sind, mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs, die sich alles leisten können, die gerade während der Pandemie, ach, wie schön wäre das gewesen, wenn man so ein Häuschen gehabt hätte irgendwo am Mittelmeer und da den Lockdown hätte verbringen können. Ja, manchmal beneiden wir sie, aber Vorsicht. Jetzt kommt der zweite Punkt, aus dem Saulus wird Paulus. Wahrscheinlich war Paulus sein Zweitname, der römische. Und Saul heißt der Erhabene und Paul oder Paulus heißt der Kleine oder der Geringe. Saulus saß auf dem hohen Ross und auf dem Weg nach Damaskus und da wurde er, ohne dass er das gesucht hat und gewollt hat oder irgendwie unterwegs gewesen ist, mit Jesus konfrontiert. Und da wird er im wahrsten Sinne des Wortes vom hohen Ross gestoßen. Im wahrsten Sinne des Wortes, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 9. Da ist von der Begegnung des Apostel Paulus mit Jesus die Rede, mit dem Auferstandenen. Und da heißt es, als er auf dem Wege war in der Nähe von Damaskus, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also er fiel buchstäblich von seinem Pferd auf die Erde, vom hohen Ross in den Staub und war blind. Und das erste Gotteswort, das er bekam, ist, da spricht der Herr zu ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Da war es erstmal zu Ende. Und dann begann ein schweres Leben. Bei Paulus war es nicht so, komm zu Jesus und alles wird toll. Dann gehst du von einer Power zur anderen. Nein, dann begann ein schweres Leben. Ich sage gleich, wie schwer das war. Und das muss man auch predigen bei Evangelisationen. Mit Jesus unterwegs sein kann auch heißen, dass man Dinge, die man vorher toll fand und gelungen sind, dass die einem auf einmal weggenommen werden. Ich weiß, dass von Open Doors, die berichten ja von Christen aus Ländern, in denen es nicht erlaubt ist, Christ zu sein. Und die, wenn die zum Glauben kommen, heißt das zunächst einmal leiden. Und zwar nicht zu knapp. Und jetzt sind wir mitten in der Gemeinde Jesu in Korinth, bei den Korinthern. Da ist offenbar, Korinth war eine Hafenstadt, da war was los. Da sind offenbar viele Leute aus heidnischen Kulten in diese Gemeinde gekommen, haben sich zu Jesus bekehrt. Und offenbar sind da noch viele heidnische Vorstellungen in diese Gemeinde hineingeraten. Jedenfalls wollte man ein Power-Evangelium mit Power-Aposteln. Am laufenden Band wollen wir Wunder erleben. Wir reden, das ist eine gängige Auslegung mit diesen Engelszungen, wir reden schon in der Sprache der Engel. Wir sind schon im Himmel. Wir unterhalten uns nicht mehr auf Griechisch oder auf Deutsch oder auf Latein. Nein, wir sprechen schon wie die Engel, wahrscheinlich auch mit den Engeln. Wir sind bereits im Himmel. Und jetzt kommt da so ein armseliger Apostel Paulus. Und der passt da irgendwie nicht hinein, obwohl er die Gemeinde gegründet hat. Da kommen andere Apostel, Paulus nennt sie etwas ironisch die Superapostel oder Hyperapostel. Das waren Leute, das waren so Gewinnertypen. Und der Gemeindegründer war ein gezeichneter Mann. Also 2. Korinther 11, das ist ein Kapitel vorher. Ich lese jetzt gar nicht alles vor, ich nehme nur ein paar Sachen hier raus. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen worden, habe 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe minus 1. Und dann, ich bin 1-mal gesteinigt worden. Steinigung war eine Todesstrafe. Jetzt kann man fragen, Paulus, wieso hast du denn diese Steinigung überlebt? Ja, der einzige Grund war der, dass die dachten, der wäre tot. Kann man auch in der Apostelgeschichte nachlesen, da gingen die weg. Paulus war blutüberströmt. Er spricht einmal in Galaterbrief Kapitel 6, dass er die Malzeichen Christi an seinem Leibe trägt. Das ist meiner Ansicht nach nichts Mystisches, sondern das sind die Narben von diesen Geißelungen, Steinigungen. Der muss furchtbar ausgesehen haben. Wenn du eine Steinigung erlebst, bist du kein Superman mehr hinterher. Und dann lesen wir, also er war körperlich gezeichnet, dann lesen wir, dass er kein mitreißender Redner gewesen ist. Ich habe nichts erfunden, alles steht hier im Brief. Die Leute sagen in der Gemeinde, ja, Briefe schreiben kann er gut, ja, die sind schön ausformuliert, aber wenn er da ist, vielleicht hat er eine leise Stimme, vielleicht war er kein mitreißender Redner, jedenfalls sagten sie, seine Rede ist schwach. Und dann, um die ganze Sache noch komplett zu machen, in unserem Predigttext wird gesprochen davon, dass Paulus etwas geheimnisvoll ausgedrückt ein Pfahl im Fleisch oder ein Pfahl am Fleisch hatte. Und ich denke, man kann da zu Recht von einer Krankheit reden. Vielleicht war es eine Augenkrankheit, noch zurückgeblieben von dieser Geschichte da vor Damaskus. Es war irgendeine große Schwäche und es könnte eine Krankheit gewesen sein, die ihn daran hindert, seine Gaben so voll auszuleben. Und wenn du nicht gut siehst, ich kenne einen Mann, der ist jetzt kurz davor, blind zu werden, das muss furchtbar sein. Er sagt, ich sehe nur noch alles ganz verschwommen, ich kann nichts mehr selber machen. Also Paulus spricht hier von einer Begrenzung und dann hängen sich noch satanische Mächte daran. Paulus sagt nicht, dass die Krankheit vom Teufel verursacht ist, aber dass der sich da dranhängt und ihn mit Fäusten schlägt. Also eine unglaubliche Einengung. Und jetzt könnten wir sagen, Paulus, wenn du im Segen arbeiten willst, dann müssen diese Dinge raus aus deinem Leben. Und Paulus sagt, ja, da habe ich schon 3-mal dafür gebetet, um Heilung. Nichts ist passiert. Nein, sagt Paulus, ich habe was ganz anderes erlebt. Ich habe erlebt, dass in meiner Schwachheit, gerade da, wo ich an die Grenzen komme, der Herr in ganz besonderer Weise mächtig ist. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Paulus ist nicht nur ein schwacher Mensch, er ist ein Mann, der mit Jesus unterwegs ist. Er ist so eng mit Jesus verbunden, dass er einmal sagen kann, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Paulus ist verbunden mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Aha, jetzt bekommen auf einmal diese ganzen Geschichten hier einen Sinn. Dass Paulus Leiden erlebt, ist kein Zufall. Es ist auch keine Verlegenheit, aus der er sich schnell befreien muss, sondern es ist die Gemeinschaft mit dem leidenden und gekreuzigten Jesus, der er hier erlebt, in der Nachfolge. Und Paulus sagt, wenn man die Gemeinschaft mit dem leidenden und gekreuzigten Jesus erlebt, dann wird man auch teilhaben an der Kraft der Auferstehung. Im Epheserbrief schreibt er einmal, dass in der Gemeinde, also auch hier, die Kraft wirksam ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Jetzt kann man sagen, wo ist sie denn? Wenn Herr Nietzsche hier wäre, würde er sagen, ja, die Erlösten müssten mir Erlöste einsetzen. Der Prediger stellt sich sogar einen Stuhl hin, dass er sich setzen kann. Ich brauche ihn aber, glaube ich, nicht. Das ist doch gar nichts. Ja, das Geheimnis ist, wir glauben an den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Jesus gekreuzigt in Armut und auferstanden in Kraft. Jetzt merken wir nämlich, dass Paulus keine Minderwertigkeitsgefühle hat, sondern gerade in seiner Schwachheit intensiv verbunden ist mit Jesus. Und mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob euer Leben anders läuft als meins, im Grundlegenden. Wann sind wir am innigsten mit Jesus verbunden? Ich muss sagen, mein laschestes Glaubensleben hatte ich, als alles geklappt. Das Konto ist voll, du bist gesund, es läuft alles. Dann sage ich nicht, dass man vom Glauben abkommt, aber dann fällt das Gebet morgens schon mal aus. Dann liest man weniger in der Bibel. Dann geht es auch mal ohne Jesus einen Tag. Und wann ist die innigste Verbindung? Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme da sind. Weil das soll das Ziel sein, nicht, dass wir uns unserer Schwachheit rühmen, das sagt Paulus nicht. Er sagt, dass wir uns an unserer Schwachheit genügen sollen, sagt Paulus nicht. Er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in deiner Schwachheit erlebst du meine Gnaden, also unverdiente Zuwendung in ganz besonderer Weise. Paulus durfte einen Blick in den dritten Himmel werfen, das ist das Paradies, das ist der Thronsaal Gottes. Er konnte die Engel sehen, er konnte die schon in Christus Verstorbenen sehen, die mit Jesus im Paradiese sind. Der eine Verbrecher am Kreuz war auch mit dabei. Ein unglaubliches Erlebnis, eine Dimension, die unseren Sinnen verborgen ist. Paulus sagt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz jemals gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und Paulus muss da, wenn er im dritten Himmel war, das tauchte alles in ein ganz neues Licht. Und jetzt kehrt er zurück zu den Korinthern in Schwachheit und sagt, meine Kraft, die Kraft Jesu kommt gerade da zum Ziel, wo ich schwach bin. Und warum? Dass Gott allein die Ehre gebührt. Nicht mehr mir, nicht mehr ich, Jesus lebt in mir. Und ich habe mir ein Bild überlegt, das das unmittelbar veranschaulicht. Ich habe einen Handschuh mitgebracht. Vielleicht ahnt schon jemand, was jetzt kommt. Dieser Handschuh, das ist kein Handschuh für Gala-Empfänge. Das ist ein Arbeitshandschuh. Und er sieht auch nicht schön aus. Nietzsche würde sagen, kein schöner Handschuh, sieht nicht gut aus. Und ich denke mal, Paulus war kein Luxushandschuh für Skiurlaube. Paulus war ein Arbeitshandschuh. Und jetzt sag mal dem Handschuh, nimm mal hier das Blatt. Passiert nichts. Jetzt sagt Paulus, nicht mehr ich lebe, dann bin ich nur so ein alter Handschuh. Das ist nicht zu nichts zu gebrauchen. Christus lebt in mir. Und jetzt kommt die Kraft Gottes in diesen Handschuh. Es ist noch derselbe Handschuh. Der sieht auch noch nicht schön aus. Aber jetzt passiert etwas. Und dann lest mal, Paulus ist zwar so schwach, aber was hat Gott durch Paulus die Weltgeschichte in eine positive Richtung verändert? Und das ist sein Geheimnis. Jesus sagt es selbst einmal, lebt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich, so, mit Jesus, so. Und je mehr Jesus in uns Gestalt gewinnt, Raum gewinnt, desto brauchbarer werden wir. Natürlich sind wir keine toten Handschuhe, wir sind lebendige Handschuhe, aber mit der Kraft Gottes dann passiert was. Und ich muss euch ehrlich sagen, das bringt zumindest in mein Leben eine große Ruhe hinein. Ich muss heute Morgen niemanden überzeugen, wenn ich mit Menschen über Jesus rede, die ihn noch nicht kennen. Ich muss niemanden bekehren, kann ich auch gar nicht. Ich muss nicht große Power bringen, aber ich sage, Jesus, mach du etwas daraus, in aller Schwachheit. Noch eine Geschichte zum Schluss. Ich hatte vor einigen Jahren eine Trauerkarte bekommen von einem Menschen, den ich so ein paar Ecken rum kannte. Bruder Giovanni hieß er. Er war noch gar nicht so alt, aber er hatte eine schwere Krankheit. Er konnte nur noch im Bett liegen. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann sah man auf der Traueranzeige das Bild, wo er im Bett liegt, kurz vor seinem Tod. Und um sein Bett herum eine Unzahl von Fotografien. Seine Familie, Politiker, da dürfen wir auch beten, Missionare, Pastoren, Angehörige, also alles Mögliche. Und dann stand darunter, bis zu seinem letzten Atemzug, er konnte sonst nichts mehr, hat er reihum für diese Menschen gebetet. Und ich glaube, die Ewigkeit wird mal zeigen, was ein Segen von diesem absoluten schwachen Menschen in die Welt hinaus ging. Gut, bei uns mag es jetzt alles ein bisschen undramatischer sein. Wir sind nicht, Gott sei Dank, nicht Paulus. Ich bin auch noch nie gegeißelt worden oder gesteinigt worden, Gott sei Dank. Wir sind auch nicht Bruder Giovanni, die nur im Bett liegen können. Aber du bist du, das ist der Clou, wie es in einem Lied heißt. Wir sind wir, wie wir gemacht sind. Und der Herr hat einen Plan für unser Leben. Und jetzt kommt was Schönes. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wird sein Plan durch seine Hand gelingen. Ich musste denken an ein Lied. Ja, ich frage vorher nochmal, Herr Nietzsche, sind Sie jetzt überzeugt? Ich sehe, er schüttelt mit dem Kopf. Herr Nietzsche, dann laden Sie Jesus mal selbst in Ihr Leben ein. Und dann erfahren Sie das am eigenen Leben. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben, stell mich dir zur Verfügung und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Amen.